Die Radio Wissen. Hörsaal.
Soll ich Windows 10 schon installieren oder nicht? Soll ich mir das iPhone 6 kaufen oder gibt es vielleicht sogar schon das 7? Fragt sich Hans-Jürgen Bartsch. Geht's euch manchmal auch wie mir? Ihr wisst noch gar nicht richtig, was ihr euch da wünscht, aber irgendwie was wünschen, das tun wir doch schon. Nur, wie kommen wir an die Infos? Na klar, übers Internet.
Wer Angst hat, hat schon verloren. Wir müssen die Medien neu erfinden, damit wir weiterhin Publikum erreichen. Früher hat man die Desktop-Seite gebaut und hat dann die Mobilseite so nebenbei auch noch mitgemacht. Schon damals die Fantasie, vielleicht kann man mit so einem Ding eines Tages mal telefonieren, alle hahaha. Aber tatsächlich ist es so ähnlicher gekommen.
Wir alle haben eine digitale Existenz. Selbst wenn Sie keinen Internetzugang zu Hause haben, dann existieren Sie längst als digitaler Datensatz in unzähligen Behörden, Datenbanken und so weiter. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Welt. Die Kurve, die erst relativ spät hier aber so richtig nach oben abgeht, das sind soziale Netzwerke, soziale Online-Netzwerke, Facebook und so weiter.
Wenn Sie heute irgendwo eine Rede halten, müssen Sie damit rechnen, dass im Internet, auf Twitter ständig über Sie kommuniziert wird. Sie können über Jahre hinweg nachvollziehen, was jemand veröffentlicht oder gesagt hat.
Um euch die richtigen Infos zu geben, schauen Politiker, Unternehmen und Verlage natürlich genau auf das, was ihr wissen wollt, noch bevor ihr selbst überhaupt wisst, was ihr da genau beantwortet haben wollt. Klaus Eck, unser erster Redner heute, ist Geschäftsführer und Gründer der Eck Consulting Group und er berät seit 16 Jahren Firmen bei ihren Marketingprozessen. Eck, das wird er euch gleich erklären, stellt dabei immer wieder fest, dass alle möglichen Firmen und Institutionen dabei ebenso alles Mögliche falsch machen. Und sie selbst, das ist das Tollste, glauben von sich stolz sein zu können, wenn sie mal wieder eine neue Homepage kreiert haben. Nein, sagt Eck, sie haben in Wirklichkeit schon längst die Kontrolle über das verloren, was sie eigentlich im Netz darstellen wollen. Sein Zauberwort hingegen heißt Content Marketing. Nur die Unternehmen würden etwas völlig Falsches darunter verstehen. Eck ist nicht nur Blogger, seit 1999 schon, er hat auch mehrere Bücher veröffentlicht, die sich mit der optimalen Unternehmenskommunikation im Netz befassen. Gesprochen hat er vor dem OSI-Club des Otto-Suhr-Institutes am 4. Mai 2015. Kommunikation per Social Media. Ohne Content läuft nichts.
Ich werde heute nicht ganz so viel über Kommunikation sprechen, weil ich ja vor kurzem mich in die Nesseln gesetzt habe. Ich habe gesagt, Journalisten können nicht kommunizieren, Politiker auch nicht. Da werde ich heute noch ganz viel drüber erzählen. Deshalb spreche ich heute nur über Content. Das erste Credo, was ich da habe, ist, nur wer schreibt, bleibt in der Aufmerksamkeit. Aus dem Grunde kann ich Ihnen nur empfehlen, auf die Tafel hier zu gucken, diejenigen, die jetzt nicht online zuschauen, sondern hier anwesend sind, weil es gibt hier einen Hashtag, OSIDIC. Wer twittert, kann ihn nutzen, wer Facebook nutzt, kann ihn auch nutzen. Da haben Sie die Möglichkeit, eigentlich alles nachzuvollziehen, was Dritte hier drüber schreiben, die gerade online vielleicht zuschauen oder hier auch vor Ort sind, auf dem Smartphone mitschreiben. Und das ist doch der Grund, warum Politiker und Unternehmen die Kontrolle so langsam verloren haben. Die Menschen können mitschreiben, die können mitbestimmen, wie sie letztendlich deren Reputation wahrnehmen. Ich werde heute einige Beispiele aus der Politik bringen, überwiegend aus der Wirtschaft, weil das ist relativ ähnlich. Und ich selbst bin nicht nur mit dem Bloggen schon seit fast 15 Jahren unterwegs. Ich habe angefangen, 1999 die ersten Blogartikel zu veröffentlichen, erst anonym, bis ich irgendwann gemerkt habe, je mehr ich persönlich quasi ein Online-Tagebuch führe, desto privater werde ich. Und irgendwann habe ich dann geheiratet und meiner Frau versprochen, ich schreibe nichts mehr irgendwie über private Dinge online. Und deshalb werden Sie, wenn Sie heute etwas über mich suchen, online über Klaus Eck, nicht nur, weil ich den Namen meiner Frau angenommen habe, Sie werden nichts über mich finden aus meiner digitalen Vergangenheit, weil ich genau bestimmt habe, was da drin steht. Und weil ich so viel schreibe, so viel publiziere, dass es Ihnen schwerfallen wird, was anderes zu finden. Und das ist etwas, was natürlich völlig faszinierend ist, gerade für Politiker, weil Politiker, genauso wie Vorstände, sprechen natürlich unheimlich gerne über ihre Erfolge. Und viele verstehen unter Reputation Management einfach nur, dass sie jetzt alles im besten Licht zeigen und dass sie einfach kontrollieren, wie sie wahrgenommen werden. Stellt sich natürlich die Frage, ob das so funktioniert, wenn man so zentrale Kommunikation letztendlich macht. Ich selbst bin sehr lange publizistisch tätig, schreibe hin und wieder auch in Fachzeitschriften, ob es die Wirtschaftswoche ist, Computerwoche oder in anderen Zeitschriften und bin halt auf zahlreichen Veranstaltungen, rede halt relativ viel. Das sind alles Möglichkeiten, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden und heute muss ich damit einfach leben, dass Dritte dann beurteilen, wie gut oder schlecht ich bin und das ist halt etwas, was Politikern heute relativ schwer fällt. Wenn Sie heute irgendwo eine Rede halten, müssen Sie damit rechnen, dass im Internet, auf Twitter ständig über Sie kommuniziert wird. Das müssen Sie erstmal aushalten und damit umgehen können. Für Unternehmen hat das eine fantastische Chance. Sie kennen wahrscheinlich Elon Musk, der vor kurzem eine Ankündigung gemacht hat, nämlich dass er halt letztendlich Batterien verkaufen will, Nachtspeichergeräte, was sich so nicht so toll anhört. Aber in Amerika kann man das auch anders darstellen. Man nennt das dann Tesla Powerwall. Und er hat ein einmaliges Angebot, schon etwas Sensationelles entwickelt. Das hat dazu geführt, dass er auf Twitter über 2700 Reaktionen hatte, nur von Menschen und von Organisationen, die das retweetet haben. Das sieht jetzt so aus, als wenn 2700 Menschen das einmal wahrgenommen haben und mehr nicht. Auf Twitter folgen allein diesem Unternehmer 2 Millionen Menschen. 2 Millionen Menschen, die sehen, dass er eine Ankündigung macht. Als seine Ankündigung über seine neue Entwicklung führte dazu, dass der Börsenkurs von Tesla innerhalb von ganz kurzer Zeit um 900 Millionen Dollar gestiegen ist. Nur aufgrund eines 140-Zeichen-Tweets. Das reichte. Das ist zentrale Kommunikation. Das ist das, was Politiker und was Unternehmer mögen. Dass sie selbst beherrschen, wie sie wahrgenommen werden. Und das finden Politiker und Unternehmer auch richtig toll. Das Dritte hier, ein Jim Harris, das 1:1 wiedergeben, weitertragen, vielleicht einen Screenshot machen von dem Video und darüber schreiben, wie toll er noch ist. Das ist das, was natürlich jeder mag. Das ist also die absolute Kontrolle über Informationen, könnte man jetzt meinen. Sie müssen als Politiker oder Unternehmer nur zahlreiche Social-Media-Kanäle aufmachen, auf Facebook aktiv sein und da ohne Ende die Informationen hineinlassen, also letztendlich mit Information Overload arbeiten. Wenn Sie viele Inhalte veröffentlichen, dann dringt man natürlich erstmal scheinbar nicht mehr durch. Bloß eigentlich machen Sie dann nur viel Lärm um nichts, viel Kommunikation, was niemanden interessiert. Und das führt nicht dazu, dass Sie die absolute Kontrolle haben. Wenn Sie sich die Facebook-Seite der Bundesregierung ankommen, die ist relativ clean, relativ gut gemacht. Es wird recht schnell reagiert, wenn jemand was kritisiert. Die sind im Community-Management gut, aber sie zeigen auch nur die schönen Seiten der Bundesregierung. Natürlich, kann man nachvollziehen. Das ist halt, wenn Sie so wollen, das neue Kommunikationskonzept oder Rezept in Social Media. Einfach mehr senden auf allen Kanälen und alles schön darstellen. Und das könnte man jetzt als wunderbares Reputation-Management verkaufen, scheinbar. Aber in Wirklichkeit sieht es etwas anders aus. Wenn ein Peter Tauber auf Instagram sich so darstellt, als Generalsekretär der CDU nicht zuletzt, und da halt letztendlich Home-Stories veröffentlicht, wenn Sie so wollen, und auch zeigt, wie er dauernd am Laufen ist, dann ist das wunderbar, ist es eine politische Inszenierung, die ist alt, die ist nicht wirklich neu, die ist nur ein bisschen persönlicher, ein bisschen näher dran an Politiker, als wir es gewohnt sind. Aber lesen Sie sich mal die Reaktion auf Twitter auf eine Bemerkung von ihm durch. Dann werden Sie sehen, dass Politiker, die es gelernt haben, auszuteilen, inzwischen auch Antworten bekommen, auf demselben Kanal. Sie müssen heute damit rechnen, wenn Sie auf Twitter sich anschauen, wie die lieben Politiker miteinander umgehen, dann können Sie sagen, aus Sicht von Reputation Management ein Graus, die sollen es lieber lassen. Er macht es noch relativ gut im Vergleich zu manchen seiner Kollegen, auch aus anderen Parteien. Aber insgesamt sehen Sie halt wahnsinnig viel Debatte auf 140 Zeichen. Das funktioniert überhaupt nicht. Sondern es ist ein Versuch, ein Hauen und Stechen und sich selbst besser darzustellen und natürlich auch eine Nähe zu den Wählern, die wird hergestellt dadurch durchaus, aber das ist nicht Kontrolle. Das funktioniert auf dieser Plattform eigentlich wenig. Nur was halt funktioniert ist, das was Sie einmal geschrieben haben, ob auf 140 Zeichen oder in einem Blogbeitrag oder woanders veröffentlicht haben oder auch nur gesagt haben, das kehrt wieder. Es verändert sich gar nichts mehr. Wenn ein Politiker vielleicht einfach nur seinen Finger hochhält oder etwas anderes macht, dann müssen Sie damit rechnen, dass derjenige damit wieder konfrontiert wird, wie das halt bei Farouk Farkas vor kurzem der Fall war. Sie kennen die Geschichte. Danach hat keiner darüber diskutiert, dass das Video 2 Jahre etwa alt war. Es interessierte keinen Menschen, dass das aus dem Kontext gerissen wurde. Das hat dann jemand anderes, nämlich Jan Böhmermann, wunderbar karikiert, wo dann lange Zeit diskutiert wurde, was ist denn jetzt das echte Video? Banaler geht es nicht. Wenn unsere politische Debatte so verkürzt wird, frage ich mich, wo das hinführt. Es ist jedenfalls die Art und Weise, wie Kommunikation nicht mehr stattfinden kann. Heute ist es so, dass selbst auch Journalisten, genauso wie Politiker, damit rechnen müssen, dass sie plötzlich vorgeführt werden. Und wenn es nur von jemandem ist, der Flüchtlingshilfe betreiben will und keine Lust mehr hat zu kommunizieren, zu reden, sondern einfach machen will, wie hier in diesem Beispiel letztendlich von Herrn Höppner, der ja auch Talkshow fast gesprengt hat, als er nur gesagt hat, jetzt machen wir eine Schweigeminute. Nach 40 Sekunden hat er ja auch das nicht mehr ausgehalten, dann ging es wieder weiter. Das ist der Versuch, die Kontrolle zu behalten. Wenn Sie Jauch nur am Wochenende mal auf Twitter sich anschauen, was debattiert wird, oder irgendeine andere Talkshow nehmen, dann werden Sie sich wundern, wie viel Kommunikation rund um die offiziellen zentralen Formate inzwischen stattfindet. Es ist wirklich so, dass wir in einer Art Transparenzgesellschaft leben, in der halt vieles viel sichtbarer ist als früher. Man erkennt sofort, wofür jemand steht, wofür eine Institution steht, weil man halt es nachlesen kann. Sie können über Jahre hinweg nachvollziehen, was jemand veröffentlicht oder gesagt hat. Natürlich ist relevanter Content durchaus erwünscht. Das ist das, was wir alle haben wollen. Wir wollen alle weniger Werbung eigentlich sehen. Das führt nämlich dazu, dass das alte Konzept von Mad Men, dass Werber halt bestimmen, was wir sehen im Fernsehen und dass das dadurch finanziert wird, immer weniger funktioniert. Wir klicken Werbung heute weg. Wir haben es gelernt, dass wir halt, wenn wir halt browsen, halt einen Adblocker verwenden. Wir haben es gelernt, halt es zu ignorieren beim Fernsehen. Wir kaufen uns DVDs oder gehen gleich ins Livestreaming rein. Das funktioniert nicht mehr wirklich, weil Werbung nervt uns alle, unterbricht uns von dem, was wir wollen. Und auch nicht zuletzt, weil die klassischen Medienreichweiten bei den jüngeren Zielgruppen gar nicht mehr vorhanden sind, weil die nicht mehr Zeitungen lesen, weniger Zeitschriften lesen, schaffen halt, dass die Unternehmen immer weniger mit klassischen Werbekampagnen ihre Stakeholder, ihre Zielgruppen zu erreichen. Sie versuchen es dann manchmal auf Umwegen wieder, das alte Konzept zu beleben. Samsung hat vor kurzem öffentlich diskutiert, dass man doch jetzt so etwas Schönes einführen könnte, wie dass Samsung bestimmt, was sie auf einem Samsung-Fernseher für Werbung bekommen. Während sie Netflix oder eine DVD reinigen, kann Samsung plötzlich auf ihrer DVD theoretisch Werbung platzieren. Genau das hatten die vor. Als sie das veröffentlicht haben, haben sie einen Shitstorm bekommen, eine kleine Krisendebatte und haben den Plan ad acta gelegt, dass sie halt jetzt Werbung versuchen dazwischen zu schieben. Das funktioniert einfach nicht. Und daneben versuchen nach wie vor noch alternative Wege halt für Werbung zu finden und glauben es jetzt halt letztendlich mit dem Begriff Content Marketing gefunden zu haben. Da werde ich jetzt heute mehr darüber erzählen, was ist das überhaupt, warum ist das was Neues, was ist daran neu oder was ist daran auch schon ganz alt. Und leider wird es oft missverstanden mit dem sogenannten Native Advertising, was Sie oft auch als Advertorial kennen. Und hier sehen Sie halt, wohin es führen kann, wenn Scientology in diesem Beispiel plötzlich auf einer Zeitschrift wie Atlantic in den USA einen scheinbar originären Artikel veröffentlicht. Das wird oft missverstanden als Content Marketing. Das ist einfach eine Anzeige, eine bezahlte Platzierung neben anderen Fachartikeln oder Artikeln, politischen Artikeln. Sie müssen heute damit rechnen, dass das hier oben, dieses Sponsored Content, immer häufiger stattfindet, dass es immer mehr versucht wird, weil die Unternehmen glauben, dass sie darüber besser letztendlich ihre Kunden auch erreichen können. Dass das auf diese Art und Weise vielleicht nicht ganz so funktioniert, was viele Studien belegen, ist eine andere Frage. Aber damit wird halt eigentlich oft sowas wie Content Marketing verwechselt. Content gilt generell als wichtig. Das ist auch eigentlich wahr, aber leider hat keiner einen klaren Begriff von Content Marketing. Keiner weiß so richtig, was er mit diesem Begriff anfangen soll. Ich habe Mitte der 90er viel darüber diskutiert, ob man überhaupt den Begriff Content verwenden darf, warum man nicht Inhalt sagt. Jetzt wird diese ganze Debatte neu aufgelegt und jetzt versuchen Werber plötzlich Content Marketing mit ihren Viralvideos zu machen und versuchen eigentlich alle das, was sie vorher schon gemacht haben, plötzlich mit dem Begriff Content Marketing zu belegen, weil es ja so schön schick und hype ist und plötzlich wird nur das Publizieren eines Beitrags in einem Blog als Content Marketing betrachtet. Oder wenn Sie halt eine Webseite betreiben, Content Marketing. Wenn Sie so ein tolles virales Video machen, so eine tolle Werbung wie die mit Herrn Lichtenstein, supergeil von Edeka, ist es plötzlich Content Marketing. Dabei reden eigentlich die meisten nur von Content-Vermarktung. Content-Vermarktung heißt, ich bezahle für die Platzierung von Inhalten an einer bestimmten Stelle. Content Marketing ist was anderes, auf das ich jetzt gleich kommen werde. Weil Content Marketing ist eine Marketingmaßnahme, die letztendlich auf Content basiert. Und die letztendlich darauf abzielt, dass Sie diesen Content auch sehen wollen. Natürlich kann es sein, dass Sie die eine oder andere Werbung so toll finden, dass Sie die gezielt ansteuern. Dann ist das aus Ihrer Sicht sicherlich auch Content Marketing. Aber wenn bei der Produktion dieser Videos wird dann nicht unbedingt auf Content Marketing, sondern auf Werbeeffekte Wert gelegt. Es gilt generell, dass es bei Content Marketing darum geht, die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person letztendlich auch auszusenden oder letztendlich bereitzustellen. Weil sie haben ganz unterschiedliche Interessen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und wenn sie die richtige Information dann bekommen, weil sie sich unterhalten lassen wollen oder halt einfach sich informieren wollen, welches Handy gut ist, welches letztendlich einen Akku hat, der länger als einen Tag hält oder ähnliche Dinge, dann sind sie halt an unterschiedlichen Stellen in der Customer Journey, in der Kaufphase, in der sie entscheiden, was sie kaufen. Und Unternehmen müssen eigentlich wissen, was interessiert sie denn überhaupt? Und das ist sehr, sehr schwierig, weil niemand weiß, wo sie sich gerade befinden, wenn sie sich für ein Produkt vielleicht interessieren oder für einen Service. Sie wissen vielleicht nicht mal selbst, wie das Produkt heißt. Bevor sie in einer Kaufphase sind, muss letztendlich der Anbieter von Inhalten sich überlegen, ahnen sie, welche Marke es ist oder geht es nur darum, erstmal sich zu platzieren, dass man überhaupt wahrgenommen wird als Kaufinteressent oder muss ich den Menschen überhaupt erstmal klar machen, dass er vielleicht nur ein Smartphone braucht mit entsprechend viel Akku oder kann ich ihn schon in die Samsung-Welt führen? Das ist alles nicht so ganz einfach. Heute kann ich jederzeit aussteigen und den Inhalten, denen ich am wenigsten vertraue, das sind die Unternehmensinhalte. Ich vertraue eigentlich als Kunde nur den Empfehlungen von Dritten und nicht den Empfehlungen von Anbietern von Produkten, weil die natürlich ein Interesse haben, mir etwas zu verkaufen. Und im Kontext von Content Marketing wird jetzt immer wieder bemüht, Content is King oder ist Content Queen. Wenn Content King ist, dann müsste jetzt jeder von Ihnen, der schon mal einen Beitrag veröffentlicht hat, aufzeigen, wenn ich frage, haben Sie schon mal für einen Text, der weniger als 8000 Zeichen hatte, 10.000 Euro bekommen, alle aufzeigen, dann sage ich, Content is King. Das zeigt keiner auf, haben Sie noch nicht gut vermarktet. Und wenn jetzt mal jeder ehrlicherweise aufzeigt, der weniger als 100 Euro für einen Text bekommen hat in seinem Leben, auch mal umsonst einen Text veröffentlicht hat, bitte aufzeigen. Das zeigen jetzt nicht alle auf, weil einige schämen sich, das verstehe ich. Das ist das Problem bei dieser ganzen Debatte. Ja? Es ist nicht wirklich so, dass Content King ist, sondern es ist eine Illusion, die erzeugt wird. Texter werden nicht besser bezahlt, Journalisten auch nicht. Durchschnittsverdienst von einem Journalisten, von einem freien Journalisten in Deutschland liegt brutto, glaube ich, immer noch bei 1.500 Euro, wovon man wunderbar leben kann, wenn man PR macht oder Bücher schreibt. Wie gesagt, alle machen plötzlich Content Marketing. Und Sie finden auch zahlreiche Beispiele. Red Bull lässt einen Mann vom Himmel fallen. Das ist tatsächlich Content Marketing. Aber Red Bull ist auch eine Medienmaschine. Die bieten halt TV an, die bieten Zeitschriften an, die bieten richtig viel an. Das ist richtig teuer produziert. Und Content Marketing, wenn man es richtig gut macht, ist in der Regel auch eher teuer im Verhältnis zu anderen Inhalten, die oft nicht funktionieren. Eigentlich ist es billig. Sie sollten lieber einmal 10.000 Euro ausgeben für einen einzigartigen Inhalt, als 100 mal 100 Euro für beliebige Inhalte, die man nie wiederfindet. Weil alle für 100 Euro Inhalte erstellen können. Das ist viel zu einfach. Der ganze Hype um Content führt dazu, dass wenigstens nachgedacht wird, führt dazu, dass man auch die eigenen Webseiten wieder anschaut. Aber der Grund liegt eigentlich tiefer, der liegt nämlich darin, dass eben, wie ich vorhin auch schon formuliert habe, Werbung leider immer weniger funktioniert oder glücklicherweise, dass halt auch Medienhäuser neue Geschäftsfelder suchen, aber auch Corporate Publisher ihren Markt erweitern, was auch alles legitim ist. PR funktioniert immer weniger, wenn die Medien halt in die Krise sind, hat die PR keinen Grund mehr, PR in klassischem Sinne zu machen, im Sinne von Pressearbeit. Stattdessen macht man heute eine PR-Influencer-Relations und muss sich mit Bloggern wie mir abgeben. Und dann gibt es halt im Social Media halt natürlich auch noch das Problem, dass sie halt gar nicht mehr wahrgenommen werden, weil plötzlich alle anfangen zu kommunizieren. Und das machen halt die Unternehmen natürlich auch sehr gut. Im Unterschied zu den Medienhäusern haben die Unternehmen halt großartige Chance, viel Geld investieren zu können, sich Zeit zu lassen und das auch richtig gut zu entwickeln. Aber es geht nicht darum, jetzt mehr Content, also mehr Beliebigkeit ins Leben zu rufen, sondern es geht eigentlich darum, nicht mehr zu schaffen von nichts, sondern es geht eher darum, dass man sich überlegt, wie kann ich mich abheben von Dritten? Man spricht in den USA vor allen Dingen auch von einem Content-Shock. Content-Shock heißt halt, dass sie 100 Menschen finden, die am selben Tag einen Artikel über irgendein Thema schreiben und veröffentlichen. Welcher davon ist jetzt wertig? Bei Content-Shock heißt halt, dass sie halt viel zu viele Informationen bekommen, mit denen sie nichts anfangen können. Es geht in Wirklichkeit darum, das nicht so aktionistisch bei jedem Thema aufzuspringen, sondern sich zu überlegen, warum kann ich mich nicht konzentrieren auf die Themen, die zu meiner Marke passen und da einzigartige Inhalte schaffen. Unique Content, der ist vielleicht teurer produziert, aber ich spare ja Geld, weil ich nicht so viele Inhalte mache. Und das bedarf natürlich einer entsprechenden Content-Strategie, nämlich ein Budget für Content, eine Vorgehensweise, Prozesse, wie ich das umsetzen kann. All das ist aber nicht ganz einfach, weil bei einer Content-Strategie muss ich halt viele Dinge berücksichtigen. Wir haben, also die Doris Eichmeier und ich, die zusammen eben das Buch Content Revolution im Unternehmen auch geschrieben haben, haben halt die Content-Schnecke entwickelt. Nein, das ist ein Spielzeug, was wir gefunden haben. Wir haben es nicht extra produziert, aber es passt einfach sehr gut. Sie sehen hier unten ganz dröge ein Holzgerüst, das ist nämlich letztendlich die Content-Strategie, die ist total langweilig, das sind Prozesse, das sind Budgets, das sind Dinge, die man festlegt, das ist nicht ganz so flexibel wie dieser runde, flexible Ball da oben, den man bewegen kann und der schillernd und bunt ist, also richtig farbig wäre, wenn Sie das im Licht richtig sehen könnten. Und das ist eigentlich der Unterschied. Das ist das Verrückte, das alle Werber eigentlich gerne machen und was alle Vermarkter machen wollen. Und das ist das, was keiner von denen kann. Das ist nämlich die Strategieseite. Das heißt, es geht eigentlich eher darum, dass man mit verschiedenen Fähigkeiten, die man hat, da auch zusammenarbeitet, um so etwas wie eine Content-Strategie wirklich mit Leben zu füllen und auch erfolgreich hinzubekommen. Das heißt, ich muss eigentlich, bevor ich Content-Marketing mache, erstmal überlegen, wie kann ich mich strategisch aufstellen, um das richtig gut zu machen. Das heißt, ich muss schauen, wen kann ich beteiligen im Unternehmen an der Content-Strategie. Es geht nicht darum, dass nur eine Abteilung eine Content-Strategie entwickelt. Das müssen mehr machen. In der Politik sieht es eigentlich ganz genauso aus. Es geht nicht, dass ein einzelner Politiker das so nur macht, sondern es sollte halt übergreifend auch mit der Fraktion, mit dem ganzen Partei dann jeweils oder mit der Regierung jeweils abgestimmt sein. Ziel bei so einer Content-Strategie ist letztendlich, Konsistenz hineinzubringen in den Content-Auftritt. Was nützt es Ihnen, wenn Sie plötzlich mit verschiedenen Abteilungen zu tun haben, die ganz unterschiedlich kommunizieren, die einen aus der Sicht von einem Vertriebler, der anderen aus der Sicht von Marketing, wieder andere aus der Sicht von HR, wieder andere aus Sicht von Marketing oder PR. Und es geht darum, dass man in einer Sprache eigentlich nach außen auch auftritt. Und wenn Sie sich Webseiten anschauen von Unternehmen, dann sehen Sie ganz genau, welche Abteilung die Finger da drin hatte, weil es leider oft nicht so gut zusammenpasst. Es geht letztendlich um integriertes Content Management, wo man halt wirklich versucht, die verschiedenen Inhalte, die man hat, zusammenzubringen, auf die verschiedenen Adressaten, Zielgruppen, die man erreichen will, auch abzustimmen. Darum geht es letztendlich, wenn man halt das richtig gut macht. Und da muss man sich natürlich überlegen, auch mit welcher Art von Inhalten man das Ganze macht. Macht man das mit einem White Paper, mit Videos, mit Podcasts, Blogartikel, Website-Texte, Tweets auf Twitter oder Facebook-News? Das muss man sich halt überlegen, das muss alles aufeinander einspielen. Das tut es aber oft leider nicht, weil man in der Regel halt überhaupt nicht drüber nachdenkt. Und es fängt eigentlich viel früher an, bevor man überhaupt hingehen sollte und plötzlich jetzt anfängt, eine neue Webseite zu machen, mal wieder einen Relaunch zu machen, sollte man sich erstmal anschauen, was habe ich denn überhaupt zu bieten? Was ist auf meiner Webseite? Was habe ich für Inhalte im Unternehmen? Welche Events betreibe ich? Es lohnt sich also, eine Content-Analyse letztendlich durchzuführen. Content-Analyse heißt, dass ich erstmal meine Inhalte betrachte und erstmal schaue, ist das aus der Sicht meiner Kunden überhaupt aufgebaut? Ist das aus der Sicht meiner Marke aufgebaut oder aus der Sicht meines Unternehmens? Ist das so, wie ich das haben möchte? Oder kann man da noch was verändern, weil meine Ziele ganz andere sind? Und dann stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich guter Content, der diese Ziele auch tatsächlich angeht? Wenn Sie sagen, wir haben noch eine tolle Webseite, ist das schön, aber entscheidend ist doch, ob jemand sich die anguckt. Und wenn Sie selbst eine Webseite haben, haben Sie tatsächlich Ihre Kunden hinterher mal gefragt, wie die Ihre Webseite finden? Das machen die wenigsten. Das sollte man eigentlich regelmäßig machen, immer wieder hinterfragen, ob der Inhalt, der auch wirklich passend ist, den man da veröffentlicht, ob der wirklich gut ist. Jedes Contentstück, was man veröffentlicht, ob das ein Video ist, ob das ein Tweet ist, ein Facebook-Beitrag, ein Website-Inhalt, ich muss immer genau überlegen, wen will ich überhaupt erreichen, worauf zahlt es ein? Will ich Bewerber bekommen? Will ich Unternehmen erreichen? Will ich Berater erreichen? Lieferanten, Mitarbeiter, NGOs? Ich muss es mir genau überlegen, Wähler. Also all das kann ich vorher festlegen mit jedem einzelnen Contentstück. Das wird ganz selten bis gar nicht leider gemacht. Dazu sollte man sich, wie gesagt, den Content anschauen. Das heißt, den eigenen Content-Schatz letztendlich heben. Sie haben gute Inhalte, Sie haben gute Ideen, die haben Sie die letzten 10, 15 Jahre vielleicht schon gepflegt. Und da gibt es nicht nur Online-Inhalte, Sie haben eben die Webseite und man muss einfach schauen, wie ist was miteinander vernetzt. Zahlt die Webseite aufs Blog ein, das Blog auf die Webseite, auf die Broschüre, die Pressemitteilung, die Fremdmedien und so weiter. Wie ist alles miteinander verwoben? Gibt es da überhaupt einen Plan? In der Regel gibt es keinen Plan, kann ich Ihnen verraten. Es gibt überhaupt keinen Plan. Da wünscht man sich die Planwirtschaft. Weil in Wirklichkeit läuft das so ab, dass Abteilung X für Website-Inhalte verantwortlich ist, Y für Blog-Inhalte, wieder andere, am besten eine Agentur, macht Facebook-Inhalte und so weiter. Es sind unterschiedliche Abteilungen verantwortlich für die Inhalte und man nennt das auch Babylon, es funktioniert nicht. Ja? Weil letztendlich geht es darum, dass man wirklich schaut, was funktioniert. Und dazu müssen Sie letztendlich Ihre Kunden, Wähler, wen auch immer befragen. Und dazu kann man mit einer Content Scorecard, die die Doris und ich entwickelt haben, das relativ leicht eigentlich machen. Man muss sich jeden Inhalt anschauen. Das ist ein ganz umfangreiches Ding. Also man kann wirklich alles mit dem Schulsystem durchgehen und bewerten nach verschiedenen Kriterien und dadurch halt festlegen, wie tief geht der Inhalt, den ich jeweils anbiete und erfüllt er den Zweck, den ich damit erreichen will. Wie ist das Einfühlungsvermögen von dem Inhalt? Habe ich einen Wissensgewinn, wenn ich den Inhalt gelesen habe? Das sollte man sich sowieso fragen, wenn man irgendwas gelesen hat, weil das leider oft nicht der Fall ist. Und dann gibt es natürlich viele, viele andere Dinge, die man da auch bewerten kann. Aber alleine so ein Maßstab, das ist nur ein allgemeiner Maßstab, den muss man natürlich zuschneiden auf das jeweilige, was man selbst macht. Aber es ist sehr hilfreich, finden Sie auch im Buch, um halt wirklich das letztendlich durchschauen zu können und auch bewältigen zu können. Das große Problem, was Unternehmen haben, die eine große Struktur haben, liegt eigentlich darin, dass die Unternehmen in der Regel viel zu viele Prozesse haben, Abstimmungsprozesse, und jede Abteilung im Prinzip nur ein Ziel hat, das eigene Silo zu befruchten. Heißt, erfolgreich im eigenen Bereich zu sein. Man redet nicht miteinander. Zwischen den Abteilungen herrscht fast schon Krieg, weil man halt letztendlich halt wirklich nur mit sich selbst beschäftigt ist und seine eigenen persönlichen Ziele, die auch festgelegt worden sind, vielleicht in einem Mitarbeitergespräch, versucht zu erfüllen. Es geht also wirklich darum, eher Silos, Wissenssilos aufzubauen zurzeit in den großen Unternehmen. Bei kleineren Unternehmen ist es nicht ganz so drastisch, aber auch in Annäherung dabei. Es fängt schon ab 10 Menschen sehr schnell an, dass man anfängt halt wirklich in den eigenen Bereichen Dinge festzuschreiben. Ein Content-Silo verhindert letztendlich, dass Mitarbeiter miteinander sprechen, weil sie es nicht dürfen. Und es führt letztendlich dazu, wenn sie Pech haben, dass Texte doppelt und dreifach produziert werden, weil sie nochmal produziert werden, Übersetzungen nochmal geschehen und man auch, wie gesagt, nicht sehr konsistent ist in der Kommunikation. Und dadurch natürlich auch nicht die Interessen der jeweiligen Stakeholder bedienen kann, weil man von denen halt weit, weit weg ist. Eigentlich ist sowas wie Content Marketing nicht wirklich etwas Neues. Wenn Sie sich Beispiele von früher anschauen, von dem Michelin Guide zum Beispiel, den gibt es seit dem Jahr 1900. Und die haben angefangen mit ihrem Printprodukt ganz einfach damit, mit einem einfachen Ziel. Die wollten etwas verkaufen. Um 1900 gab es noch nicht ganz so viele fahrende Autos wie heute. Und man hatte noch nicht ganz so viele Gaststätten, die man anfahren konnte. Und deshalb war das absolut sinnvoll, einen Guide, einen Führer zu schreiben, in dem man halt sehen konnte, dass es sich lohnt, Auto zu fahren. Heute braucht man das zwar nicht mehr unbedingt, weil man das entweder online hat oder schon weiß, wo man hinfahren möchte, aber früher war das reines Content-Marketing, natürlich auch Corporate Publishing, was dazu diente, halt Anreize zu bieten mit Content, damit die Kunden was anderes machen, Auto fahren und Reifen verbrauchen, damit Michelin Reifen verkaufen konnte. Und das funktioniert bis heute. Coca-Cola hat das nicht ganz so leicht, weil es verkauft ein Produkt, was man vielleicht nicht ganz so dringend braucht, ob gut Reifen vielleicht schon, wenn man zumindest ins Auto fährt. Und Coca-Cola hat aber auch begriffen, dass sie was tun müssen und dass kein Mensch auf eine Webseite geht, wo es nur um Coca-Cola einfach geht. Deshalb haben sie angefangen, Lifestyle-Inhalte zu veröffentlichen. Und das sieht völlig chaotisch aus. Sie haben Videos drauf, sie haben kurze Texte drauf. Sie haben die Möglichkeit, das in Social Media zu teilen. Sie kriegen wahnsinnig viele Möglichkeiten angeboten, weiterzugehen. Der Witz liegt bei Coca-Cola darin, dass die Zielgruppe weit unter 30 oder 33 Jahre alt ist im Durchschnitt. Und vor allen Dingen die meisten gehen auf einzelne Inhalte und schauen sich es auf dem Smartphone an. Das heißt, so dass jemand sich die Webseite anschaut, das macht kein Mensch mehr. Man guckt eigentlich sich keine Webseiten mehr an und geht da komplett durch. Nein, man kommt über einen Link, vermittelt meistens über die Suchmaschine oder über Facebook oder über Twitter und geht dann auf einen Inhalt und dann kann man nämlich sehr klar den Inhalt meistens auch lesen. Die haben das geschafft, mit ihrer Coca-Cola-Journey die Zugriffe etwa zu verdreifachen zu vorher und haben das weltweit eingeführt, Coca-Cola-Journey. Also man möchte halt auf der Reise im Kaufprozess dabei sein.
Jedes Jahr veranstaltet der OSI-Club in Berlin eine öffentliche Ringvorlesung. Aus seiner letzten, also der von 2015, stammt der Vortrag von Klaus Eck, den ihr gerade gehört habt. Ein weiterer ist der von Christoph Dove. Er hat ihn etwas später gehalten, am 13. Juli 2015. Sein Titel ist The Mobile Version, Stupid. Ihr werdet auch gleich verstehen, warum. Dove kommt eigentlich aus einem Zeitungshaus, in dem das Printprodukt im Mittelpunkt steht, nämlich der Wochenzeitung Die Zeit. Er selbst befasst sich aber nur noch mit dem Internetauftritt Zeit Online und jetzt kommt's. Sämtliche Geschäftsideen müssten danach ausgerichtet werden, wie euch der Verlag immer besser auf euren mobilen Endgeräten erreichen könne. Einzelheiten jetzt.
Ich glaube nicht, dass ich abschließend sagen kann, ob es mehr Chancen oder mehr Risiken gibt. Das ist auch so eine alte Frage, die nicht zu beantworten ist. Ja, ich sehe tatsächlich eher die Möglichkeiten. Das liegt natürlich auch an meiner aktuellen Position. Wer Angst hat, hat schon verloren. Wir müssen die Medien neu erfinden, damit wir weiterhin ein Publikum erreichen. Und ich möchte heute vor allem was erzählen über eine sehr aktuelle Herausforderung, die sich uns, aber auch vielen anderen Verlagen, eigentlich allen Verlagen stellt, nämlich die Frage, wie gehen wir mit der neuen Welt um, die geprägt ist von diesen Geräten. Und ich wollte mich aber selber nochmal vorstellen, auf eine bisschen andere Art. Ich habe mir selbst überlegt, okay, ich will jetzt was über Handys erzählen. Wann hat es eigentlich bei mir angefangen? Und bei mir hat es angefangen mit diesem Gerät. Das ist ein Sony Walkman 1. Den habe ich mir Anfang der 80er Jahre gekauft. Und das war das erste Gerät, was ich ständig mit mir rumgetragen habe. Das war damals noch so ein Ding, was man sich an die Seite klicken konnte. 4 Batterien, 2 Eingänge für Mikrofone. Ich glaube, kein Rückwärts, doch ein Rückwärts-Button gab es, aber noch relativ rudimentär. Und ich habe das Ding jahrelang mitgetragen. Und so ging das dann tatsächlich immer weiter. Als ich am OSI war, habe ich im Prenzlauer Berg gewohnt. Und man hat mir gesagt, Telekom hat mir gesagt, Telefon hier nach der Wende, keine Chance. 3 Jahre musst du mindestens warten. Also habe ich mir ein Handy gekauft. 3. Hinterhaus, Erdgeschoss, kein Empfang, als ich es nach Hause trug, immer in den Hof gegangen, um da zu telefonieren, aber immerhin, kleine Verbesserung. Und so ging es dann weiter. Ein Jahr später oder so habe ich meine Diplomarbeit geschrieben, habe ich mir das erste Laptop für gekauft. Dann habe ich bei der TAZ angefangen, mein erster fester Job, angefangen noch mit einem Zettelkasten, um meine Adressen zu organisieren. Irgendwann gab es dann dieses Gerät, das ist ein Palm Pilot. Schon damals die Fantasie, vielleicht kann man mit so einem Ding eines Tages mal telefonieren, alle hahaha. Aber tatsächlich ist es so ähnlicher gekommen. Musik, auch das kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, kam so in den 90ern dann auch auf mit dem iPod. Mein erstes Diensttelefon sah so aus, mein zweites Diensttelefon so, mein drittes Diensttelefon war dann schon ein BlackBerry, mein viertes war ein iPhone 3, iPhone 4 und das ist mein aktuelles Telefon, ein iPhone 6. Also durch meine gesamte Biografie habe ich solche Dinger immer in meiner Nähe gehabt. Und das ist übrigens mein Privattelefon, ist ungefähr Standard 1999 oder sowas, funktioniert aber eben auch noch. Ja. Mein Arbeitsplatz ist total mobil. Sie sehen, ich habe einen Laptop, das ich immer mit mir rumtrage, das ist jetzt hier. Ich habe einen großen Bildschirm, ich habe da noch ein anderes Telefon, ich habe auch noch einen Taschenrechner. Jedenfalls trage ich das immer mit mir rum. Und so geht das immer weiter, die Geschichte. Seit 4 Wochen ungefähr habe ich zum Beispiel das im Ohr. Ich bin ein bisschen hörgeschädigt, habe ein Hörgerät jetzt. Und mit diesem Hörgerät und diesem kleinen Gerät und dieser App kann ich telefonieren und Musik hören. Das ist sozusagen ein Teil meiner mobilen Biografie. Ich bin sozusagen jetzt in der zweiten Lebenshälfte oder so, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, was ich damit zeigen will, ist, Mobilität greift in unser Leben ein und bei dem einen stärker, bei dem anderen schwächer. Aber in meiner Generation, wir haben sehr viel Kontakt damit und deswegen ist auch kein Wunder, dass auch die Medien langsam aber sicher sich in diese Richtung bewegen und gucken, was sie da machen können. Ich würde gern in dem, was ich erzähle, so ein bisschen berichten, was für Probleme sich für die Verlagswelt gerade auftun und aber auch, was das bedeutet für Redaktionen und tatsächlich nochmal einen kurzen Ausblick geben in die nähere Zukunft. Der Fokus ist tatsächlich komplett auf Mobilgeräte, dazu zähle ich Telefon, aber auch ein Tablet, also ein iPad. Und dazwischen gibt es unglaublich viele kleine, mittelgroße Geräte, die alle irgendwie im Bereich mobil spielen. Ich werde gleich einige Skalen zeigen. Ich will eigentlich vor allem Trends aufzeigen. Ich will nicht reale, absolute Größen zeigen und damit sozusagen Hoffnungen oder Ängste auslösen, sondern ich will einfach zeigen, was wir seit geraumer Zeit beobachten, wo die Entwicklung hingeht. Vielleicht erstmal Bestandsaufnahme, wo stehen wir gerade? Bei Zeit Online ist es so, ich habe vor 7, 8 Jahren da angefangen zu arbeiten und das ist die Verlaufskurve der Visits pro Jahr und Sie sehen, die Reichweite von Zeit Online steigt Jahr für Jahr. Im Moment sind wir ungefähr bei 40, 50 Millionen Visits pro Monat, Tendenz steigend. Wenn man sich aber die Reichweite nur von unserer Homepage anguckt, dann ist die Bewegung eher so. Das heißt, leicht steigend, ja, aber doch ein bisschen seitwärts. Das sind die Leute, die Zeit Online wahrnehmen, wenn sie einen Computer nehmen und dann www.zeit.de eintippen. In der Zwischenzeit ist aber eine Sache passiert. Das ist die Verbreitung von Smartphones in Deutschland in den letzten Jahren. Hier geht es los bei 2009. Die letzten Zahlen da sind vom Februar 2015. Man kann unschwer erkennen, Smartphones sind eigentlich überall in unserem Leben. Und vielleicht schwächt sich irgendwann diese Kurve ein bisschen ab, aber so richtig ist das Ende der Fahnenstange noch nicht zu sehen. Und für Verlage stellt sich dann die Frage, wenn so viele Menschen solche Geräte in der Tasche haben, was passiert dann mit unserem Businessmodell? Wir verdienen weiterhin relativ viel Geld damit, dass wir Werbung schalten. Ganz klassisch auf der Website wird Werbung geschaltet und mit den Erlösen aus dieser Werbung finanzieren wir einen Großteil der Ausgaben, die wir dafür haben, jeden Tag mit 60, 70 Leuten Online-Journalismus zu machen. Für Mobilgeräte stellt sich dabei folgende Frage. Das ist eine Betrachtung aus den USA. Da sieht man immer, wie viel Zeit verbringen die Menschen mit verschiedenen Mediengattungen, Print, Radio, Fernsehen, Internet und Mobil. Also wie viel Zeit wird damit verbracht? Hier zum Beispiel 20% wird auf Mobil gesehen in den USA. Und 4% ist das, wie groß der Werbekuchen ist an diesen Geräten. Und man sieht unschwer, Fernsehen macht immer noch den Löwenanteil der Werbeeinnahmen ein, wobei die Nutzung zurückgeht, beziehungsweise es verlagert sich in andere Bereiche. Bei Print ist auch ein relativ großer Teil des Werbekuchens geht in Print, während auch da natürlich die Nutzung zurückgeht. Und bei Mobil sieht man da hinten, da ist noch relativ viel Potenzial, wenn man denn gute Möglichkeiten findet, das zu benutzen. Ist aber auch besonders schwer, darauf komme ich vielleicht noch zurück. Sodass natürlich Verlage sich überlegen müssen, was sie da tun. Was machen wir mobil? Wir haben alle möglichen Versuche unternommen, die vielleicht der eine oder andere hier tatsächlich auch schon kennt. Wir haben vor einigen Jahren schon unsere erste App gelauncht, die mit dem schwarzen Logo, die kann man sich praktisch runterladen im App Store, installieren und hat dann etwas andere Optik der Website. Der Vorteil für uns bei dem ganzen App-Geschehen ist, dass man auf dem ersten Screen praktisch schon ein Logo hat von Zeit Online, wo man nur noch draufklicken muss und wo man nicht die URL extra eintippen muss, was natürlich viel mühsamer ist. Wir haben weitere Apps gestartet. Wir haben dann eine iOS-App, also für Apple-Geräte, aber auch eine Android-App. Die Android-App zum Beispiel hat heute schon 2,4 Millionen Visits im Monat. Das ist relativ viel und ist auch stark steigend. Ich habe heute Morgen nochmal die Zahlen aktualisiert. Das ist ein relativ stark steigender Bereich. Neben diesen Apps gibt es tatsächlich auch noch die Möglichkeit, mit dem Smartphone einen Browser aufzumachen und dann die Adresse mühsam einzutippen. Auch das ist relativ beliebt. Da kommt ein Großteil der mobilen Reichweite her mit ungefähr 12 Millionen Visits im Monat. Wenn man sich das ungefähr anguckt, wie verteilt sich das, also Computernutzung und die verschiedenen Mobilnutzungen, dann sieht man hier das Stationäre, also ein Laptop oder ein Computer, ist immer noch der Löwenanteil. Aber die anderen Kuchenstücke, die zum großen Teil Mobilgeräte, diese kleineren Teile des Kuchens, die wachsen beständig. Womit verdienen wir mobil Geld? Das ist auch noch relativ klassisch, auch wenn wir da stark überlegen, was wir machen können. Zum einen, ganz klar, durch Werbeschaltungen. Das ist ein großes Thema, wie man das schlau macht. Denn wenn man ein Handy in der Hand hat und man kriegt dann so eine füllende Anzeige, dann kann das natürlich auch zu Frustration führen beim Nutzer. Man muss das immer mühsam wegklicken, wenn es nicht von alleine weggeht. Die Toleranzschwelle ist da noch geringer, als sie ohnehin schon ist, wenn man sich eine Website einfach so anguckt. Wir haben aber außerdem auch noch andere Erlösmodelle, die wir unter Premium fassen. Das heißt, da gibt es einzelne Sondergeschichten. Wir haben zum Beispiel ein Audioangebot, in dem man sich Texte vorlesen lassen kann. Man kann natürlich auch Printprodukte auch auf dem Tablet oder sowas angucken. Und wir haben als dritten Bereich dann noch so Rubrikenbereiche. Stellenmarkt ist ein Beispiel. Die Sachen, die wir auf der Website ausspielen, spielen wir natürlich auch mobil aus und nehmen dafür natürlich dann auch Geld ein. Mit diesem Potpourri können wir dann tatsächlich den Betrieb auch finanzieren. Allerdings sind die Mobilumsätze auch perspektivisch nicht so leicht zu erzielen wie die Umsätze, die wir mit der Website auf dem Desktop erzielen können. Das ist relativ leicht zu erklären. Auf so einem großen Bildschirm hat man mehr Möglichkeiten, Werbung zu platzieren. Man kann über der Website, neben der Website, im Text, an der Seite, kann man überall Werbung platzieren, die auch noch ganz gut wahrgenommen wird. Auf dem Mobiltelefon ist es einfach ungleich schwerer. Würden wir gerne ohne Werbung leben können? Ich glaube, die Redaktion, der ich angehöre, würde auf jeden Fall sagen, ja, klar, wir würden gerne ohne Werbung arbeiten. Wir würden gerne unsere Nutzer so wenig wie möglich nerven mit Werbeformaten. Gleichzeitig ist das ein altes Geschäftsmodell. Auch Zeitungen funktionierten so, funktionieren immer noch so. Insofern gibt es da einfach im Moment nicht so viele Alternativen. Zumindest nicht, wenn man sich an den Kuchen erinnert, den ich gerade gezeigt habe. Das ist einfach ein großer Teil immer noch über klassische Werbeeinnahmen passiert. Nochmal zu der Reichweite. Stationär, also Computer gegenüber Mobil. Das ist ein Durchschnitt, die Top 20 News-Angebote in Deutschland. Da sieht man sogar, dass die Homepage, dass die gemittelt bei vielen, wenn man sich viele Nachrichtenformate anguckt, dass sie sogar sinkt. Und der Gegentrend ist die Mobilnutzung, die eben steigt. Wir haben auch eine Mobilkurve und dann sieht man relativ schnell, woher kommt das Reichweitenwachstum, was wir so in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren sehen konnten. Das kommt zum großen Teil oder zum wichtigen Teil, kommen die Reichweitenzuwächse aus dem Bereich Mobil. Man kann sich, wenn man sich nur das Mobilwachstum anguckt, kann man diese Zahlen auch anders darstellen. Da wird es vielleicht nochmal fast deutlicher, was für einen disruptiven Charakter diese Mobilgeräte haben. Das ist zum Beispiel die Wachstumsrate. Hier ist 1 Million, 3, 5, 7, 9, 11 Millionen Visits. Und Sie sehen, dass das sehr rasant ungefähr ab Oktober 13 oder hier so Ende 13, dass es stark zugenommen hat. Und die Linie, die geht hier nur bis Oktober 14, die ist inzwischen noch weiter oben. Wir sind damit nicht alleine im Markt. Das geht allen so. Das hier ist eine Betrachtung von unseren Mitkonkurrenten, also vor allem so große Nachrichtenseiten. Was haben wir da unter anderem? FAZ.net, Handelsblatt, Stern, Süddeutsche, Welt, Der Westen, RP Online und Zeit Online. Und man sieht eigentlich bei allen Nachrichtenangeboten, dass die Mobilnutzung stark im Steigen begriffen ist. Spiegel ist da nicht drauf, Spiegel und Bild.de sind nicht drauf, wurde ich vorhin auch nochmal darauf hingewiesen, weil die sind viel weiter oben, die hätten dann das Bild kaputt gemacht. Spiegel und Bild sind tatsächlich sozusagen diejenigen, die abgeschlagen deutlich weiter oben mitspielen. Hier, das ist eher so, um den Trend zu zeigen, dass es bei allen im Steigen begriffen ist. Es gibt eine relativ aktuelle Studie aus den USA, die sagt, dass von den 50 größeren Nachrichtenseiten in den USA haben schon 39 mehr Besucher bzw. mehr Reichweite über Mobilgeräte als über herkömmliche Computer. Das heißt, der Trend ist relativ klar, wenn der sich hier fortsetzt, wovon man fast ausgehen kann, dass irgendwann die Reichweite dieser Mobilgeräte die Reichweite an den Desktop-Geräten einfach überflügelt. Was bedeutet das für uns Verlage? Was für Fragen stellen wir uns? Es gab eine Umfrage unter Medienmanagern auf einer Konferenz. Ich verrate Ihnen nach allen möglichen Möglichkeiten, wo man investieren muss, was man tun muss im Moment, wo müssen wir hin, müssen wir Paywalls machen, müssen wir in anderen Bereichen investieren. Mobil ist im Moment, was man so auf Konferenzen bespricht, ist ganz weit oben und hier ist das Nummer zwei, also ganz viele Medienmanager sagen, wenn wir uns gerade so halbwegs vernünftig aufstellen wollen, müssen wir uns mit dem Thema Mobil beschäftigen. Wenn wir uns überlegen, was wir mit Mobilgeräten tun können, dann fragen wir uns natürlich zuerst, was bringt uns das Ganze? Für die Vermarktung der Reichweite bzw. für die Schaltung der Werbung ist unter anderem wichtig, wie lange verbringen die Menschen denn Zeit mit uns? Vielleicht haben Sie schon mal gehört, dass es Untersuchungen gibt, wie lange verbringt man Zeit mit einer Zeitung. Zum Beispiel der klassische Zeitprintleser sitzt vielleicht samstags am Kaffeetisch und nimmt sich 20 Minuten oder anderthalb Stunden Zeit und blättert die Zeitung durch. Und dann hat man so eine Verweildauer von anderthalb Stunden oder sowas. Bei Online-Medien ist das deutlich, deutlich kürzer. Die Leute sind eher in so einer Ex- und Hop-Mentalität, auch wenn sie durchaus lange Texte lesen. Aber im Durchschnitt ist die Verweildauer deutlich kürzer. Wir haben Interesse daran, dass die Menschen mehr Zeit mit uns verbringen, weil es auch ein Vertrauensbeweis ist mit unseren journalistischen Inhalten. Das ist fast die wichtigere Währung inzwischen als die Anzahl der wirklichen Besucher. Wir wollen Menschen möglichst lange bei uns mit journalistischen Inhalten bedienen können. Und warum machen wir uns zudem Gedanken über Mobilnutzer? Weil wir damit auch an neue Zielgruppen rankommen. Das hier ist immer so eine Alterskohorte, das ist von 18 bis 29, 30 bis 39, 40 bis 49, 50 bis 69. Das sind die Leser der Zeit Print. Sie sehen, es gibt relativ viele Junge, es gibt wenig im Bereich 30 bis 39, es gibt ziemlich viele Leute jenseits der 50. Das hier ist die Zeit Online Desktop-Variante. Da wird es ein bisschen jünger, man sieht es schon. Und das hier sind die Zahlen für die Zeit Mobilseite. Sie sehen, mit diesen Geräten können wir relativ leicht auch jüngere Zielgruppen ansprechen, weil in jeder Tasche von einer Person in bestimmten Alterskohorte ist so ein Ding. Und wenn wir langfristig darüber nachdenken, wie können wir das Haus sicher machen, also unser Printgeschäft und unser Online-Geschäft sehen wir inzwischen als ein Haus. Wie lange können wir journalistisch tätig bleiben? Wenn wir nur auf so eine Alterskohorte setzen würden, das wäre gefährlich, das wäre nicht gut. Deswegen haben wir online stark ausgebaut, weil wir tatsächlich dafür Nachwuchs sorgen. Und mit mobil können wir das eben tatsächlich noch weitermachen. Das heißt aus meiner Sicht nicht, dass wir irgendwann Print ersetzen oder dass wir irgendwann nur noch mobil unterwegs sind. Das heißt für mich eher, dass wir diversifizieren und verschiedene Bereiche einfach mit verschiedenen Produkten und journalistischen Angeboten anbieten, damit wir allen was geben können. Der ganze Trend könnte sich noch verschärfen. Das ist einfach die Verteilung, auch wieder mit so Alterskohorten, die Verteilung von Leuten, die ein Smartphone haben. Und da sehen Sie zwischen 2013 und 2015, die Nutzer verjüngen sich. Das heißt, am Anfang waren iPhones und Smartphones einfach wegen ihres Preises wahrscheinlich noch ein bisschen exklusiver. Inzwischen ist das nicht mehr der Fall. Auch jüngere Leute können das sich leisten. Das war jetzt so ein bisschen die Verlagssicht. Ich bin geschäftsführender Redakteur, das heißt, ich bin auf Seiten der Redaktion. Ich muss nichts verkaufen, ich muss keine Werbung vermarkten. Ich kann mich, Gott sei Dank, einfach damit beschäftigen, zu helfen, guten Journalismus zu machen. Und natürlich bedeuten diese ganzen Entwicklungen, die ich gerade aufgezeigt habe, auch für die Redaktion starke Umstellungen. Eine Umstellung ist zum Beispiel die Tageszeit und die Arbeitszeiten. Das ist der Verlauf der Zugriffe auf unsere Seite über einen Tag, also 24 Stunden. Das sind Menschen, die mit dem Computer, also mit dem Desktop-Gerät, auf unsere Seite zugreifen. Diese Kurve hat sich in den letzten Jahren etwas verändert, aber man sieht schon ungefähr, wie es läuft. Nachts greift keiner zu, ab 7 machen die Leute ihren Rechner an und gucken dann und so um 9, beziehungsweise zwischen 9 und 11, wenn die Leute im Büro ankommen, gucken sie auf Zeit Online und dann tröpfelt das so ein bisschen runter und geht dann abends ab 18 Uhr relativ stark, hier Büroende, geht das dann wieder in die Nacht und wird weniger. Das ist halbwegs eine klassische Verteilung, die hat sich im Laufe der letzten Jahre schon verändert. Früher gab es immer noch so einen Peak in der Mittagszeit, kurz vor Mittagessen. Richtig gesehen haben die Leute nochmal die 20 Minuten überbrückt, bis sie verabredet waren zum Mittagessen. Und diese Kurve, die ist traditionell Desktop. Jetzt zeige ich Ihnen die entsprechende Kurve von einem Handy, von Mobilgeräten. Sie sieht ein bisschen anders aus. Das Erste, was man sieht, ist, es geht viel früher los. Ja. Und dann geht es am Abend sogar noch mal ein bisschen hoch und es geht viel später wieder runter. Was bedeutet das für eine Redaktion? Relativ klar, wir müssen länger aktuell bleiben. Ja, wir können es uns nicht mehr leisten, so ohne weiteres früh am Abend zu sagen, so und morgen mehr. Das geht für uns nicht mehr. Und jetzt noch der Vollständigkeit halber die Linie nicht von iPhones oder Smartphones, sondern von Tablets. Denn die Tablets als Mittelgröße zwischen diesem Gerät und so einem Gerät ist dann eben so DIN A5 Größe. Und da gibt es nochmal andere Nutzungsverhalten. Da ist es nämlich dann so, dass es ähnlich wie beim Handy so eine Erhöhung gibt. Und dann spät am Abend gibt es dann nochmal einen ziemlichen Peak. Das sind dann vor allem die Leute, die sich ein bisschen länger Zeit lassen, um längere Geschichten zu lesen. Das tut man offensichtlich auch abends. So, und die gleiche Linie gibt es auch noch, das war der Wochentag, den ich gerade gezeigt habe. Am Wochenende sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da ist es so ein bisschen gleichmäßiger, ein bisschen niedriger auf einem niedrigeren Niveau, aber in der Tendenz her ist es ähnlich. Und das ist für uns natürlich ein Problem. Wie können wir das machen mit immer begrenzten Ressourcen? Wir sind sogar noch sehr gut aufgestellt. Wir haben um die 65 Redakteure. Hier in Berlin ist unsere Hauptredaktion Zeit Online am Anhalter Bahnhof. Vielleicht sind Sie schon mal dran vorbeigefahren. In Hamburg haben wir auch noch Kollegen. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Ein weiteres Problem, was sich für uns rein technisch stellt, ist, es gibt so viele verschiedene Formate von diesen Geräten, dass wir es aufgegeben haben, schon früh und lange aufgegeben haben, für jedes dieser Formate eine einzelne Seite zu bauen, weil dann würden wir verrückt, das geht nicht. Ja, wir können nicht für das Handy eine Variante bauen und für große Bildschirme, mittelgroße Bildschirme. Deswegen suchen wir im Moment nach technischen Lösungen und haben sie auch schon, damit eine Seite größer und kleiner werden kann und nicht irgendjemand im Hintergrund Seiten extra anfassen muss, damit sie auf allen Größen funktionieren. Aber auch das hat uns viel Energie gekostet, bis wir erstmal so weit waren. Und man muss da ziemlich mitdenken. Also wenn Sie Desktop-Zeit-Online-Leser sind, dann kennen Sie das ungefähr so. Ja? Sie haben da irgendwie Ihre Bookmarks und haben ein ziemlich breit und opulentes Ding. Auf dem Handy sieht es aber so aus. In unserer App sieht es sogar nochmal anders aus. Da ist dann die Nutzerführung ist ein bisschen ausgelagert und es muss aber immer irgendwie gut aussehen. Bei solchen Textformaten geht das noch, aber was machen wir mit solchen Formaten? Wir haben ein Faible für große, opulente Geschichten, die wir auch gerne so zeigen und spielen, dass sie auch Spaß machen beim Angucken. Das hat auch natürlich was mit Markenführung zu tun. Wir sind die Schwesterpublikation von einer Wochenzeitung, die eben auch mit großen, hintergründigen Geschichten auftaucht. Auch wir machen das viel. Wir müssen das ein bisschen anders machen als in der Printwelt. Deswegen machen wir relativ oft sogenannte Long Reads, die dann auch entsprechend voluminös und großzügig daherkommen. Das ist die Desktop-Ansicht, also auf einem normalen Bildschirm. Aber auf einem Handy muss es auch noch gut aussehen. Und möglichst nicht, indem man es extra bastelt. Manchmal müssen wir aber dann doch Dinge umbasteln. Das ist zum Beispiel eine Statistik aus der gleichen Geschichte. Kann man in der Größe kann man die wunderbar zeigen. Auf dem Handy kriegt die auf einmal eine andere Form. Und ab einer gewissen Größe springt es dann von rund auf länglich. Ja, ich weiß nicht genau, wo da die Grenze eingebaut wurde, aber manchmal muss man dann eben doch auch heute noch verschiedene Varianten und Versionen bauen. Und das ist nicht leicht. Und eine weitere wichtige Herausforderung, die sich für uns stellt, ist natürlich Social Media. Ich will da gar nicht so stark drauf eingehen, weil ich glaube, das hat auch schon wiederholt hier eine Rolle gespielt in dieser Reihe. Aber natürlich ist für uns Mobilwachstum und der Aufstieg von sozialen Medien hängt sehr direkt miteinander zusammen. Wir kriegen inzwischen sehr viele Leser direkt über Facebook, Twitter, Google oder sogar Instagram. Das heißt, wir zeigen auf Facebook, was wir an Inhalten angeboten haben. Es gibt einen Link. Und je nach Plattform kann man entweder innerhalb von Facebook unsere Texte angucken oder man kann sich auch über einen Browser direkt auf die Seite wählen. Es hat für uns natürlich folgende Herausforderungen. Wenn man auf Facebook auf einen Text von uns erscheint, dann klickt man den an. Man geht rüber auf die immer noch in der Facebook-Seite, Facebook-Welt, man liest den Text und man geht wieder zurück in seinen Stream. Dieser Mensch, diese Person hat unsere zentrale Homepage nie gesehen. Und die kann sich im Zweifel auch deutlich schlechter erinnern, wo sie was gelesen hat und hat eine deutlich geringere Wahrnehmung, dass der Inhalt, der da gerade konsumiert wurde, von uns kommt und dass die Journalisten von Zeit Online diesen Text geschrieben haben, weil es tatsächlich eher so ein Hüpfen ist, kurz mal in den Stream rein und wieder raus. Die Reichweite, die wir über Facebook machen zum Beispiel, die entwickelt sich ähnlich rasant und ähnlich disruptiv wie die, die wir vorhin beim Mobil gesehen haben. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie wir Facebook einsetzen. Und für uns ist es besonders interessant, weil wir auch da wieder natürlich an Leser rankommen, die wir sonst vielleicht gar nicht so leicht erreichen können, die wir vielleicht schon verloren hatten. Also gerade die Jungen oder bestimmte Themen, die auf Facebook eher funktionieren. Menschen, die vielleicht gar nicht freiwillig auf Zeit.de klicken würden, können wir vielleicht mit einzelnen Texten da erreichen und so die Hoffnung, natürlich irgendeine Form von Markenbindung und emotionaler Bindung zu Zeit Online generieren, dass die Menschen immer wiederkommen. Weitere Herausforderung für uns als Redaktion ist auch da wieder die Verlaufskurve. Wann sind die Leute eigentlich auf Facebook unterwegs? Wenn da mehr Leute herkommen, müssen wir uns natürlich auch danach ein bisschen richten. Und bei uns, ganz konkret Zeit Online, sieht diese Linie sogar schon so aus. Sie wird der Walfisch auch genannt. Weil man sieht, Leute sind eigentlich immer online, ja, auf Facebook. Und das sind die Fans, unsere Fans haben so ein Nutzerverhalten. Das heißt, da gibt es kaum noch Peaks, es gibt nur mal eine Phase, wo geschlafen wird. Aber wir können die tatsächlich sehr, sehr lange tagsüber erreichen. Vielleicht zum Schluss an der Stelle noch, woher kommen denn diese ganzen Mobilnutzer, die wir da so sehen? Ich habe gerade schon gesagt, es gibt viele, die aus ihrem Facebook-Stream einfach so rüberklicken, einen Text lesen, wieder zurückgehen. Vor allem finde ich eine Sache, nämlich dieses Google. Ich weiß nicht, ob die Zahl noch so aktuell ist, sie ist auch schon ein bisschen älter, aber Google spielt nicht ganz so eine große Rolle bei Mobil wie beim Desktop. Wir haben gelernt, dass wir die Seite möglichst so bauen, dass Menschen, die nach einem bestimmten Thema suchen, nach einem aktuellen Thema, gehen sie über Google. Und wenn man bei Google gut gelistet wird, möglichst weit oben, dann kann man dadurch tatsächlich relativ viele Menschen dafür interessieren, was man für Texte angeboten hat. Beim Mobilfunk funktioniert das so im Moment nicht mehr, weil wenig Menschen auf so einem Gerät, auf so einem kleineren Gerät, Google benutzen, um nach einzelnen Themen zu suchen. Ja, und vielleicht abschließend noch so ein kleiner Ausblick, was für Fragen haben wir eigentlich, die wir mit uns tragen und die uns täglich beschäftigen, die was mit diesen Geräten zu tun haben. Das erste ist, wir müssen unsere Denke wieder mal verändern. Die Desktop-Internetseite wurde immer beschrieben als sehr disruptiv und Journalisten müssen sich umstellen und müssen jetzt lernen, in neuen Formaten zu denken, Journalismus etwas neu zu erfinden. Und ähnlich wird auch das Mobilzeitalter beschrieben. Wir müssen lernen, wenn wir weiterhin Interesse generieren wollen für unsere Inhalte, müssen wir lernen, die Texte und Inhalte, die wir haben, so zu bauen, dass sie für Mobilleser auch interessant sind. Das bedeutet zum einen, dass die Journalisten sich umstellen müssen, zum anderen aber auch, dass die Entwickler sich umstellen müssen. Das sind diejenigen, die neue Formate erfinden, neue Designs, neue Technologien. Da ist der Trend, dass Entwickler inzwischen stark zuerst an Mobil denken und von da aus dann die anderen Formate bauen und konzipieren. Es dreht sich praktisch um. Früher hat man die Desktop-Seite gebaut und hat dann die Mobilseite so nebenbei auch noch mitgemacht. Und so langsam aber sicher dreht sich das um. Wir denken andersrum.
Christoph Dowe, geschäftsführender Redakteur von Zeit Online, war das gerade. Davor Klaus Eck und Sie beide haben auf der Ringvorlesung Alles Online zur Digitalisierung von Politik und Publizistik in Berlin gesprochen. Jetzt machen wir damit 24 Stunden Pause. Morgen geht's im Hörsaal mit dieser Thematik nahtlos weiter.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.